Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und willkommen zurück zu unseren The Boys Recaps. Wir sind ziemlich weit mittlerweile, denn wir haben mittlerweile Folge 7 und natürlich wieder an meiner Seite in dem Fall der Superhelden-Porno-liebende Stu. Hallo Stu!
Hast du hier wirklich eine Kamera jetzt? Das ist ja. Hallo! Ich mag Pornos und Superhelden. Finde ich beides total geil.
Genau, also spielt ja noch eine ganz große Rolle in dieser Folge. Und ich dachte mir, Mann, was nehme ich denn diesmal bei Folge 7 als, das ist es jetzt geworden, Stu. Mal gucken, was ich mir bei der letzten Folge überlege, aber das war jetzt schon ein Highlight.
Ja, okay. Ob diese Folge ein Highlight ist, mal sehen.
Werden wir gleich sehen. Genau, Folge 7, The Butcher, Baker, Candlestick, Makery, Bloody Doors Off. Wow, was für ein Titel und was für ein Anfang tatsächlich. Ich war auch ein bisschen überrascht. Da sehen wir nämlich gleich zu Beginn einen Typ mit Bart.
Nicht einfach nur ein Typ mit Bart, sondern, ich weiß den Darstellernamen nicht, aber es ist der Darsteller, der in Community Fat Neil gespielt hat. Ja. Der jetzt auch ein bisschen erwachsener wirkt mit Bart und Brille. Und wir sehen ihn halt dabei, wie er seine Tagesroutine macht, also aufstehen, Zähne putzen, arbeiten, was essen, zu Hause, Film gucken, schlafen gehen und dann wird das Ganze wieder von vorne. Und er ist ein großer Fan von Stormfront, hat sogar eine Stormfront-Wackelfigur. Ich möchte hier nochmal explizit darauf hinweisen, wie großartig es ist, dass die wirklich ihr eigenes Merchandise innerhalb der Serie haben.
Ich möchte das gerne haben übrigens.
Ich glaube, das gibt es auch. Was ein bisschen seltsam ist, weil sie eigentlich das schon so ein bisschen kritisieren, diesen ganzen Hype und dieses Merchandise von Superhelden. Also nicht nur das, sondern auch viele andere Aspekte davon. Aber ich bin mir sehr sicher, das wirst du kriegen.
Wenn du das jetzt wieder kaufst, ist das ja wieder richtig Meta-Ebene dann. Na egal.
Ja, redest dir nur schön. Naja, und er ist halt Fan von Stormfront und hört ihr auch zu und sie verbreitet halt eben ja ihre Thesen, ne, von gefährlichen Menschen, die nicht so sind wie wir, die gefährlich sind. Mhm. Und dieser Typ mit Bart, dessen Namen wir auch nie erfahren, geht jeden Tag immer im selben Supermarkt arbeiten und dieser Kassierer ist halt, ich weiß nicht, kommt aus dem Mittleren Osten, würde ich sagen, gebürtig, also sieht halt aus wie ein arabisch-türkisch, so nach dem Motto. Und ja, eines Tages holt dann der Typ mit Bart eine Knarre raus und fragt den Kassierer, ob er ein Supervillain ist. Und er schießt ihn einfach kaltblütig. Und das ist der Prolog dieser Folge. Und das ist so dieses, es wird jetzt geerntet, was gesät wurde.
Das ist auch wieder ein richtig schöner Kern dieser ganzen Serie in dem Sinne, weil wir haben halt diese Dauerbeschallung, ne, von im Fernsehen, beim Surfen, ständig wird da darauf hingewiesen, es gibt diese Bedrohung, es gibt diese Supervillains, die sehen anders aus als wir, ne, mhm. Und sie sind gefährlich, überall sind sie und gerät da in diese Spirale von Hass und auch Verschwörungsmythen in dem Fall auch, ne, und kommt dir das so ein bisschen bekannt vor?
Nö,
überhaupt nicht, ne, genau. Also ich finde, das ist auch wirklich immer richtig gut gemacht und insgesamt ist diese ganze Szene auch gut geschnitten wieder natürlich, aber mit dem Knall, der dann passiert, der natürlich auch nicht gerade unblutig passiert,
wobei ich es da gut finde, dass die Gewalt, wie sie inszenieren, die ist dann auch wieder unangenehm und hat eher was Realistisches. Also das ist jetzt nicht so, dass da wieder das Blut meterweit spritzt, sondern es sieht wirklich unangenehm realistisch aus. Das finde ich gut, weil ich glaube, wenn das jetzt so ein Splatter-Ding wäre, hätte es der Szene eher geschadet. So hat es das Ganze nochmal sehr blutrot unterstrichen.
Ganz anders als gewisse andere Szenen, die wir in den nächsten zwei Folgen bekommen werden.
Ja, ja.
Genau, dann verlassen wir mal den Prolog und wir sind bei Lamplighter, der, wie wir erinnern worden, also der ist ja quasi rausgeholt worden, auch vielleicht auch so ein bisschen aus seinem eigenen Gefängnis, ne? Aus dieser Irrenanstalt, wo er eigentlich ja Aufseher war, aber unter der Kontrolle von Stormfront. Und der ist jetzt mittlerweile bei der Senatorin Victoria Newman. oder Neumann bei uns. Ja. Und dem ganzen Team, also Butcher ist da, Mallory sind da und Butcher und Mallory sind sich auch tatsächlich so ein bisschen uneinig, wie die Strategie aussehen soll. Weil die Strategie ist eigentlich wie folgt: Es gibt jetzt jemanden, der aussagen kann, in dem Fall Lamplighter, ein Zeuge, richtig? Mhm. Und dementsprechend kann man natürlich auch Druck aufbauen, einfach beim Kongress. Und die Senatorin hat sich ja da schon ganz, ganz oft positioniert. Wir haben sie eigentlich immer nur vorher in so kleinen Szenen im Fernsehen gesehen, dann einmal ja in dieser Rede, die sie gehalten hatten, wo Homelander aufgetaucht ist. Aber sie nimmt gerade eine richtig große Rolle ein.
Ja, ich meine, als Senatorin hat sie eine sehr große Machtposition.
Ja.
Und deswegen sieht man jetzt auch, in welchen Machtkreisen sich die Boys mittlerweile aufhalten. Das könnte noch spannend werden.
Genau. Also Butcher findet den Plan trotzdem kacke. Er natürlich sagt, es ist einfach nicht genug. Aber er findet immer alles kacke.
Das stimmt. Das stimmt. Außer seinen Hund Terror. Den mag er natürlich.
Ja, natürlich. Genau. Ja.
Oh, was ich noch erwähnen wollte. Ich habe mir die Comics durchgelesen.
Ah, ja.
Ja. Das hätte ich vielleicht vorher jetzt sagen sollen. Und es bringt jetzt auch jetzt hierfür keinen Mehrwert. Aber ich dachte, ich sag's einfach mal.
Okay, gut. Ich frage dir zwischendurch einfach, was es dann bedeutet, was in den Comics steht.
Oh, das kann ich, so viel kann ich sagen. Die Comics, die Serie, man merkt schon, also das ist keine Verfilmung, das ist mehr inspiriert, würde ich sagen.
Okay. Ne? Aber ich glaube, mehr kriegen wir aus dieser Szene auch gar nicht raus. Das Einzige, was noch so ein bisschen gesagt wird, ist halt das komplette Bild noch fehlt, the complete picture. Und dass es natürlich wieder um Vertrauen auch geht. Haha.
Ja, Vertrauen ist sehr wichtig. Hat Starlight noch Vertrauen in ihre Mutter, Thomas?
Nicht so wirklich.
Und schon ist das Geld.
Genau, sie treffen aber wieder aufeinander. Und klar wird, dass ihre Mutter auch niemals weg war aus der Stadt, sondern einfach die ganze Zeit da war. Und genau, it's all for the money kommt dann nachher raus. Ne? Also gibt es ja den Zwist einfach zwischen den beiden. Das hatten wir auch in den letzten Folgen dann schon mal gehabt. Ja. Und der Vorschlag von der Mutter ist für Starlight, sie soll halt flüchten. Also sie soll halt quasi gehen erstmal, um sich da aus dieser Gefahrenzone natürlich rauszuholen. Aber die Gefahr ist schon da, weil ja, ihre Mutter ist nicht gerade die hellste Kerze, ne? Und hat halt Ashley angerufen von dem Konzern Ward. Und Black Noir verteilt danach kurzerhand ein paar Schläge.
Ja, und damit ist Starlight erstmal eingesperrt, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt sind wir nochmal bei der Senatorin, die Szenerie verlässt. Und Frenchie und Kimiko sollen sich schützen. Das ist ein Auftrag von Mallory, die ihnen auch klipp und klar sagt, verlasst niemals euren Posten.
Ja, die Geschichte hatten wir jetzt ja schon, was passiert, wenn man seinen Posten verlässt. Ja. Ist übrigens auch schön, dass die beiden natürlich dann auch geschickt werden. Also ist ja klar, was dann auch so ein bisschen passieren soll, ne? Weil die ja auch ein ganz besonderes Verhältnis haben und gerade gefühlt wieder richtig zueinander finden auch.
Das stimmt, das stimmt. Yui soll übrigens bei Lamplighter bleiben, der jetzt, wenn man so will, schon so ein bisschen The Boys-Mitglied ist. Mhm. Und dann gibt es plötzlich einen Anruf für Billy. Und zwar von seiner Mutter. Und die hat eine traurige Nachricht für ihn.
Genau, der Vater soll tot sein. Da muss ich gleich echt was zu dieser Nebenstoryline noch erzählen. Aber genau, also mehr bekommen wir gerade nicht. Also alle sind jetzt auf verschiedenen Wegen unterwegs. Das finde ich auch immer sehr spannend, was die Serie da macht. Also sie versucht ja immer wieder alle Charaktere dann zusammenzuführen. Und dann auf unterschiedliche Missionen wieder rauszuschicken. Ja. Aber niemals gefühlt so, dass es irgendwie total sinnlos erscheint, sondern tatsächlich, wie die Geschichte halt irgendwie sie vorantreibt auch einfach.
Ja. Jetzt sehen wir Starlight, wie sie in Wortgebilde eingesperrt ist, in einer scheinbar extra dafür vorgesehenen Zelle.
Ja, mit keinem Strom.
Mit keinem Strom. Und ja, dann wissen wir, okay, Starlight hat jetzt ein Problem. Zur Lösung des Problems könnten vielleicht Yui und Lamplighter helfen, also führen. Die haben nur gerade was anderes vor. Und jetzt kommen wir zu deiner herrlichen Einleitung von gerade eben. Ja. Denn, also wir wissen ja, was es in dieser Welt von The Boys Merchandise gibt. Ja, es gibt von Stormfront Wackelfiguren, es gibt Poster von Homelander, es gibt Faschingskostüme oder Halloween-Kostüme von The Deep. Was gibt es also auch? Richtig Superhelden-Pornos. Also wo irgendwelche Darsteller so tun, als wären sie Homelander und dann mal kurz die Cheerleader-Klasse durchpimpern. Und Yui und Lamplighter haben eine wunderbare Auswahl dieser cineastischen Meisterwerke vor sich. Und gucken sich die an. Und ich muss sagen, ich finde die Idee einfach super.
Also nicht nur diese Idee ist ja super, ne? Also auch diese ganzen Covers, die sie da designt haben. Du siehst ja auch tatsächlich zwischendurch mal was aus diesen Pornos.
Ja.
Und mehr aus diesen Pornos tatsächlich auch als einfach nur
die Handlungsszenen.
Genau, Handlungsszenen. Und aber was drumherum passiert zwischen den beiden, weil die tauschen sich ja dann auch so ein bisschen aus, ne? Und Lamplighter macht dann so ein bisschen klar, dass er sich so fühlt wie der Schwanz im Pornos. Und Yui erzählt dann so einen Riesenschwall, wo man erst so denkt, so, na, der richtet das jetzt wieder alles, ne? Und dann erzählt er, dass er eigentlich mal dachte, dass er das gefunden hat, was er immer mal machen wollte. Wir erinnern uns, erste Staffel, ne?
Ja.
Und aber auch er ist der Schwanz. Das ist wirklich herrlich absurd gewesen. Ja.
Ja. Wen wir noch gar nicht in dieser Folge gesehen haben, außer als Wackelkopf, ist Stormfront. Die ist auf einer Veranstaltung gemeinsam mit Homelander und es gibt den ersten werbewirksamen Kuss in der Öffentlichkeit und das führt natürlich zu Standing Ovations, nenne ich mal, obwohl alle sowieso schon stehen. Und natürlich wird dieser Kuss auch dafür genutzt, um nochmal ein bisschen ja Promo zu machen für halt eben den Kampf gegen die Gefahr, die da draußen irgendwo ist. Auch eine schöne Szene, finde ich.
Weil und was machst du, wenn aufgrund deiner Propaganda, nenne ich es jetzt einfach mal, ne, jemand einen Amoklauf begeht?
Weiß nicht. Ich würde, glaube ich, erstmal Donald Trump fragen, was er so da macht. irgendwas Lustiges twittern oder es abstreiten. Oder was würde ich, glaube ich, machen?
Ja, weil die beiden nutzen natürlich auch den Vorfall, den wir jetzt zum Anfang ja hatten als Einführung, sofort aus für ihre Zwecke und sagen, ach, das war eigentlich total tragisch, aber die Gefahr ist real.
Genau, und dann sagen sie, dass Starlight ein Maulwurf war.
Ja, da war ich tatsächlich überrascht. Ich also auch. Eigentlich hätte ich gedacht, dass sie einfach verschwinden lassen und irgendwann behaupten, sie ist tot. Mhm. Ne? Wir erinnern uns, das ist schon mal passiert. Und aber nee, tatsächlich, also sie verwenden das dann halt auch, um halt nochmal jemanden zu finden, der vielleicht auch so als ja, als Leitfigur dann dienen kann im Kampf halt gegen die Supervillains, ne? Also dass dann auch nochmal jemand klar ist, da haben wir auch tatsächlich jemanden gehabt, eine Verräterin in unseren eigenen Reihen.
Ja. Ich dachte dann auch so, warum machen sie einfach so und sagen halt, ja, sie ist halt irgendwo in Kandahar im Kriegsansatz und ist halt da gefallen. Ne?
Ja.
Wie sie es ja ähnlich auch bei Translucent gemacht haben. Okay, bei dem war die Beerdigung einfach zu handhaben. Das stimmt.
Ja.
Aber dann erfahren wir so ein bisschen, also warum das so gelöst worden ist, denn dann sehen wir wieder Yui und Lamplighter, die anscheinend von Pornos genug haben und sich erstmal jetzt die Nachrichten angucken und halt eben genau das sehen. Und Yui ist natürlich ganz klar, er muss seine Freundin da rausholen und möchte halt Lamplighters Hilfe und kann ihn überzeugen mit einer wunderbaren Ansprache, ich finde.
Ja.
Eine echte Yui-Ansprache, die habe ich jetzt natürlich nicht hier parat, aber wir hoffen natürlich alle, dass ihr die Folge gesehen habt, ansonsten ist es ziemlich blöd. Übrigens, wir spoilern im Recap, wer hätte es gedacht?
Nein!
Ja. Und so beginnt sie dann, die Rettungsmission Starlight.
Übrigens hier nochmal ganz kurz der Hinweis, was wir jetzt eben bei der Vorgängerszene, möchte ich noch erwähnen, vergessen haben. Weil es wird ja auch nochmal die Strategie klar, die Stormfront verfolgt. Ne? Also wir wissen halt, dass sie ja schon Homelander gesagt hat, sie will eine Armee von Superman. Ne?
Ja.
Und sie haut ja dann auch nochmal raus, We are at war. Also diese klassischen Dinger, die man halt so kennt, verbal auch. Ne? Und we need more soups. Und was da so ein bisschen klar wird, dass dieses Compound V irgendwie an alle verteilt werden soll.
Ja.
Und das kommt ja dann später auch nochmal auf und das finde ich eine irrwitzige Idee.
Das stimmt. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja irgendwie Compound V bei einigen Leuten auch zu plötzlichen Explosionen führt. Oder dass sie die ganze Zeit Säure kotzen, ne?
Oder Riesenschwänze haben.
Oder Riesen. Wobei, gibt's eigentlich dafür den Porno? Das würde mich interessieren. Okay. Also, die Rettungsmission, Yui und Lamplighter retten Starlight, läuft an. Aber bevor wir dazu kommen, sind wir jetzt wieder bei Billy Butcher, der jetzt seine Mom besucht. Und Überraschung, Überraschung, dieser Vater ist Todanrufer, nur ein Lockmittel. Wer jetzt glaubt, irgendwie Black Noir ist jetzt in der Wohnung und wartet auf ihn oder Homelander oder irgendeine Spezialeinheit, nein, es wartet sein Vater, der gespielt wird von John Noble, den kennt man noch aus Herr der Ringe, da war er der Tuchsess von Gondor.
Ja.
Ja, und Billy is not very amused, seinen Vater zu sehen. Ich find's auch sehr bezeichnend, dass der Vater draußen auf dem Balkon sitzt und nicht in der Wohnung. Also da scheint irgendwas vorgefallen zu sein. Und die beiden begrüßen sich herzlich auf Butcher-Art. Und dann wird halt ja geredet über Cricket und halt über den kleinen Bruder von Billy Lenny, der tot ist. Ja, und ganz ehrlich, wenn ich mir aus der kompletten zweiten Staffel einen Schwachpunkt raussuchen müsste, wäre es diese Szene. Weil sie ist gut gespielt. Gar keine Frage. Ich kaufe diesem John Noble diese Vaterrolle auch ab. Ich frage mich nur, warum jetzt und dann nie wieder?
Genau. Ich fand es auch total blöd, ehrlich gesagt. Also mir war auch schon klar, als er da reinkommt in diese Wohnung, oh nein, der Papa steht da jetzt irgendwo in der Ecke und war Aussprache und sonstiges. Also dieses ganze Konstrukt ist auch sofort klar, was da jetzt passieren soll. Und natürlich versuchen sie halt immer wieder, die Charaktere auszubauen und noch mehr Vergangenheit zu geben, noch mehr Kanten und Ecken und sowas. Aber das braucht Butcher auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe auch gar nicht erwartet, dass irgendwann ich mal erfahre, wer seine Eltern sind. Höchstens vielleicht noch mal, warum er so ein harter Knochen geworden ist. Und ja, das wissen wir jetzt. Ja. Aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Das haben wir uns schon gedacht. Ne? Und aber das passt alles da. Gerade in diese ganze Storyline passt es einfach nicht rein.
Ja. Und vor allem, im Prinzip geht es ja auch nur wieder um Lenny, seinen kleinen Bruder, der ja tot ist. Und Lenny ist ja für die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater vielleicht wichtig, aber der Vater ist einfach nicht wichtig. Wer wichtig ist, ist Yui. Und da ist ja eigentlich schon alles gesagt, warum Butcher so auf Yui reagiert. Ne?
Genau.
Da fand ich halt die Szene, wo Yui im Krankenhaus liegt und also Butcher mit Starlight über ihn redet, über sein Deo und über sein Kindershampoo, 100-mal besser. Und das war wirklich eine Szene, also ich wiederhole mich, es war gut gespielt, aber das war wirklich so, wo ich dachte, nee, passt nicht. Und deswegen ganz klar, und ich nehme das vorweg, für mich die schwächste Szene in der ganzen zweiten Staffel.
Ja, da gebe ich dir recht.
Wunderbar. Gut. Wollen wir mal diese öden Menschen verlassen, wieder zu Superhelden kommen?
Ja, genau. Okay. Zu Homelander und Stormfront, die gerade diese riesen Promo-Veranstaltung verlassen. Da gibt's immer diese ganzen, also wo haben die auch diese ganzen Fahnen her? Und ständig nur dieses PR-Team von Ward, ne? Die sind ja nur am Ackern, ey. Das ist schon krass. Egal. Auf jeden Fall verrät dann nochmal Homelander, dass er Starlight einfach um die Ecke gebracht hätte, ne? Also was auch wir gemacht hätten, glaube ich. Oh. Und dann Stormfront nochmal sagt, das braucht aber einen Feind. Und wenn man natürlich weiß, wo Stormfront herkommt, geschichtlich, okay.
Ja, die Nazis, die verändern sich nicht, selbst nach 60 Jahren.
Genau.
Ja.
Es bleibt braune Kacke.
Genau.
So.
Aber statt einem Feind bietet ihr Homeland etwas anderes, nämlich, heute ist der Bring deine Nazi-Girlfriend mit zu deiner geheimen Familietag. Und, und er und Stormfront fliegen zu Rebecca und Ryan und er stellt dann Stormfront vor als seine Freundin. Und man sieht sehr deutlich, dass sie sehr positiv auf das Kind reagiert. Und da ist mir wieder eingefallen, dass sie ja relativ früh in der Staffel, wo halt rauskommt, wer sie ist, dann ihre Tochter erwähnt und auch zeigt, die ja mittlerweile entweder schon tot ist oder 80 Jahre plus oder 70. Mhm. Und ich glaube, dass Stormfront da durchaus so ein bisschen mütterliche Gefühle überkommen. Allerdings bleibt sie halt Stormfront und du merkst sofort, wie sie versucht, Ryan auf ihre Seite zu ziehen und Rebecca so rauszustoßen aus dieser Beziehung.
Ja. Und Ryan baut Lego. Und zwar richtig Gutes.
Ja, das ist
Das war mir total wichtig an dieser Szene. Der Rest ist vollkommen egal.
Ja, stimmt. Also ich finde, dass Ryan mit Lego spielt, macht diese Vater-Sohn-Geschichte davor irgendwie, also mit Butcher und seinem Dad, was schon wieder, ja, das kann ich nicht leben. Solange Ryan total, mit Lego baut, ist alles okay.
Total Nonsens, ja. Hätten die da in dieser Szene auch Lego gebaut auf dem Balkon, ne? Dann wäre alles gut gewesen. Aber ja. So, ey.
Ja.
Ja. Nee, also klar, ne? Also Stormfront, also das ist ja auch, ist auch ein bisschen durchschaubar tatsächlich, was sie da in der vorletzten Folge jetzt auch versuchen. Mhm. Ne? Das passiert meines Erachtens auch ein bisschen schnell, finde ich.
Wobei, da muss ich sagen, ich finde es gut, dass es schnell passiert. Ich finde ja, gut, dass es nicht so ausgedehnt ist. Es gibt Sachen, die kann man gut ausdehnen und es gibt Sachen, die kann man auch schnell abhandeln. Und das gefällt mir ganz gut.
Ja. Genau, schnell abgehandelt ist es auch bei Queen Maeve. Und,
was für eine geile Überleitung.
Boah, ja, ne, perfekt, ey. Und Alina, weil da kriselt es nämlich hart und sie sagt halt ganz klar, sie will zu ihrer Schwester erstmal. Aber eigentlich nur so eine kleine Pause, scheinbar. Ne? Aber Maeve ist so ein bisschen angepisst, weil wieder das Video und das Flugzeugthema ist. Und sie sagt nochmal, sie hatte keine Wahl und sowas alles. Und für Alina ist es halt so ein Bruch einfach in der Beziehung, das Vertrauen, ne? Ist einfach zerstört und sie weiß halt nicht, mit wem sie da auch zusammen ist. Und Maeve ist halt ein bisschen aggro und schmeißt halt einfach den Tisch um. Wobei, wahrscheinlich hat sie eigentlich nur so ein bisschen so hochgenommen ihre Hand. Wahrscheinlich reicht das schon.
Was mich da überrascht hat, ist, wie sehr ich Maeve abnehme, dass sie eine, in Anführungszeichen, normale Frau ist, sobald sie nicht ihren Superheldenanzug anhat.
Ja, das stimmt.
Also wenn die beiden da, wenn du nur diese Szene siehst, das alles, worum du dich nicht merkst, dann denkst du wirklich, das ist halt zwei Frauen, die sich unterhalten, bis halt eben die Szene kommt, wo sie halt den Tisch umschmeißt.
Genau. Und sie sagt ja auch nochmal, das ist the real me, also das bin ich tatsächlich, ne? Ja. Das ist nicht Queen Maeve, sondern das bin ich, Maeve, so, ne?
Ja.
Führt aber nicht dazu, dass es halt besser wird, sondern dass Alina halt weggeht.
Ja. Arme Alina, arme Queen Maeve. Wen wir noch kaum gesehen haben in der Folge, ist ja einer meiner Lieblinge. Wobei, es gibt so viele tolle Figuren. Aber ich meine Mother's Milk, der zusammen mit Mallory bei Jonah Vogelbaum vorstellig wird. Den haben wir schon mal in der ersten Staffel gesehen. Das war halt so ein Wort-Big Boss. Und die fragen ihn halt mal über diese Irrenanstalt aus. Und was sagt er?
Genau, also eigentlich wollen sie ihn ja dazu drängen, dass er halt für sie aussagt. Ne? Also, dass er halt Wort belastet und dementsprechend auch alles aussagt, auch über Homelander. Wir wissen ja, er hat Homelander erzogen, in Anführungsstrichen erzogen.
Ja.
Ne? Und dann haut er halt aber raus, gerade Richtung Mallory, dass sie halt ja weiß, was passiert, wenn man sich gegen Wort stellt. Ne? Und sagt dann halt, some things are important than the right thing. Ne? Und macht halt klar, dass er halt auch eine Tochter, eine Familie hat und dementsprechend nicht einfach aussagen kann, weil er einfach viel zu viel Angst davor hat, wie halt die Konsequenzen sind. Ne? Ja. Und Mallory, also die beiden verlassen dann halt die Szene, Mrs. Milk und Mallory, weil sie halt nicht Butcher sind, da kommen wir gleich zu, und sich halt denken, so, okay, da kommen wir jetzt nicht weiter. Übrigens, Jonah Vogelbaum ist auch ein geiler Name, ey. Auf jeden Fall.
Aber auch wieder was Deutsches, ne?
Ja, auf jeden Fall macht sie Mother's Milk dann noch einen Vorschlag, weil sie natürlich, hat sie das auch getroffen und sagt halt, dass er mit seiner Familie auch einfach abhauen kann, abtauchen kann und das Ganze hinter sich lassen kann und dass sie das für eine gute Idee hält. Aber wir kennen Mother's Milk, ne? Treue Seele.
Ja.
Das macht er natürlich nicht, weil Bros über Familie.
Ja. Ich muss ja sagen, ich mag Mumbas Milk seit der ersten Staffel, wo er mit seiner Frau telefoniert und sie versucht zu überzeugen, dass sie doch warten soll, bis er zu Hause ist, bis sie weiter Downton Abbey gucken.
Stimmt.
Ja, Dann sind wir bei vor der Haustür von Newman oder Neumann. Da finden gerade ordentlich Proteste statt. Butcher nimmt das aber zum Anlass, um erstmal ein leckeres Bier zu trinken. Und dann kommt ein Anruf. Nee, kommt der Anruf oder macht er den Anruf? Ich weiß gerade nicht.
Also wir haben ja wieder so einen coolen Übergang von einem Bildschirm, wo natürlich wieder was sehr, sehr Wichtiges passiert. Also das macht die Serie ja immer. Und sehen dann halt Butcher, wie er mal wieder in der Bar ist, aber diesmal niemanden verprügelt, sondern einfach trinkt. Klar, er hat seinen Vater gerade gesehen. Und dann kriegt er halt einen Anruf, wo nicht ganz genau klar ist, worum geht's denn gerade. Das bekommen wir in der nächsten Szene dann auch dann. Und er nur ganz kurz dann am Ende sagt, ja, ich kümmere mich auf jeden Fall drum.
Ja. Und dann sind wir bei French und Kimiko.
Ja. Die hatten die dann Raketenwerfer auf dem Dach? Ja, ne?
Scheinbar.
Also sah das zumindest aus für mich. Genau, also Frenchie beobachtet die, heißt sie denn tatsächlich Neumann?
Ja.
Genau, also egal. Auf jeden Fall, Frenchie beobachtet die Szene und passt halt auf, dass da nichts passiert. Und Kimiko beobachtet auch allerdings Frenchie. Genau, also irgendwie hat Kimiko jetzt doch festgestellt, ach, der Frenchie, ne? Ach, das ist schon guter.
Ja, ganz ehrlich, ich meine, das ist ja ihre Bezugsperson Nummer eins, ne?
Ja.
Und gerade diese Szene in der Kirche, wo er halt gesagt hat, dass er halt ihre Sprache lernen möchte, aber sie bringt es ihm nicht bei, hatte ich das Gefühl, dass das schon eine sehr wichtige Szene war, die entscheidend war für die Beziehung der beiden.
Genau, und wir bekommen jetzt quasi die Konsequenzen daraus, weil die reden so ein bisschen über das Kochen. Mhm. Dass ihre Mütter quasi auch gerne gekocht haben, dass sie natürlich auch gerne, beziehungsweise Frenchie gerne kocht.
Ja.
Und dann bringt Kimiko Frenchie das erste Wort bei, und zwar Knorre.
Ja.
Das ist total wichtig.
Ich wüsste, welches Wort Butcher ihr zuerst beigebracht hätte. Aber ist okay.
Ja, aber ist eine schöne Szene einfach. Ja. Also die Beziehung zwischen den beiden wird wieder näher. Ne? Also das ist ja auch wirklich, die schaffen ja auch richtig tolle Paare in dieser Serie. Ne? Ich meine, selbst Stormfront und Homelander, ja, die passen ja einfach zusammen. Das ist schon gut gemacht.
Ja, das stimmt. Ja, jetzt sind wir wieder bei, nee, nicht wieder, jetzt sind wir endlich mal wieder bei The Deep. Und da muss man ja sagen, ganz ehrlich, The Deep und vor allem A-Train, die haben ja nicht so viel zu tun wie in der ersten Staffel. Mhm. Trotz allem ist der, ich nenne es mal Subplot, interessant genug und auch füllt diese Nische, die sie haben, auch gut aus, finde ich.
Ja, also die Szenen machen immer irgendwie gute Laune.
Ja, so vor allem du weißt halt immer, was gemeint ist mit dieser Collective Church. Du weißt halt genau, was sie damit, wen sie meinen. Ne? Du weißt genau, ja, das ist ganz klar Scientology.
Ja, genau.
Welche Level hast du eigentlich, Thomas?
Ich kenne mich da nicht aus. 10.000?
Okay, gut.
Keine Ahnung.
Dann bist du Gott.
Ja, siehst du, weiß ich doch. Auf jeden Fall hat der Sektenführer Geburtstag. Und es gibt, diesmal gibt es keine fürchterliche Musik. Doch, es gibt wieder fürchterliche Musik. Das ist mir aufgefallen. Das passiert da tatsächlich immer. Und gleichzeitig ein Treffen mit Edgar soll die Woche da drauf anstehen.
Ja.
Und dann wird nochmal über Eagle the Archer gesprochen. Wobei ich das nicht ganz mitbekommen habe tatsächlich. Also auf jeden Fall wollten sie ihn raushaben irgendwie.
Ja, weil er irgendwie nicht passte oder irgendwas gemacht hat. Ich habe es irgendwie so verstanden, dass er halt nicht zur Kirche passt, weil er nicht gut genug ist. Weil The Deep halt eben noch ein bisschen besser ist als Eagle the Archer. Das ist halt dieses Hawkeye-Phänomen, weißt du? Weil, ich meine, als wir ihn kennenlernen in der zweiten Staffel, ist es ja auch so, ja, es lief alles super, dann hatte ich keine Feinde mehr.
Ne? Das ist übrigens die beste Geschichte, die sie den Boys erzählt haben.
Es ist interessant, mit welchem Ding du manchmal zufriedenzustellen bist, wirklich.
Ja, bin da einfach gestrickt.
Ja. Okay, dann kommen wir jetzt endlich zur Rettungsaktion von Yui und Lamplighter, also die ja Starlight retten wollen. Lamplighter ist noch im System von Ward drin, das heißt, er kann mit seinem Daumen halt die Türen öffnen. Wo ich
das
mir
ist
auch
der Klassiker, ne?
Ja, wo das ich mir auch dachte, immer. Also zum einen dachte ich mir, okay, also für so einen Mammutkonzern ist Wort sehr fahrlässig, war aber auch ganz dankbar, dass sie da jetzt nicht irgendwie noch eine Subhandlung rumgestrickt haben, von wegen, wir müssen vorher noch das erledigen oder das. Von daher bin ich damit absolut zufrieden. Aber es ist schon ein bisschen, ja, wenn man drüber nachdenkt, ne, ist es schon sehr seltsam. Auch, dass diese Geheimtür irgendwie einfach nur im Hinterhof ist, wo da einfach, ja. Ne, ja,
gut. Die hätten da so eine Rick and Morty-Szenerie draus machen können.
Ja.
Genau, also ja, der Klassiker, ne? Ich bin noch im System, wurde nicht rausgelöscht. Haha, Trottel.
Ja. Jetzt sind wir bei Queen Maeve, die auf Ashley trifft.
Nee, also genau, ja. Ashley kommt in die Wohnung rein.
Achso.
Und will so ein bisschen frohe Kunde verbreiten. Sieht dann Queen Maeve mit einem Mann im Bett.
Ja.
Und das geht natürlich gar nicht, weil gerade die ganze Promo-Arbeit auf ein lesbisches Paar hinausläuft und natürlich auch ganz viele Interviewtermine noch anstehen und ganz, ganz viel dann gemacht werden muss. Aber Alina ist nicht mehr da und Ashley ist sauer.
Ja, und Queen Maeve antwortet mit dem perfekten Satz darauf, nämlich be a fucking human being. Und so leid mir Ashley tut, weil ihr fallen ja mittlerweile echt die Haare aus. Den ganzen Stress.
Ja. Ja.
Aber irgendwann denke ich mir auch so, Kind, du bist ja auch selbst schuld, du kannst ja gehen.
Ja, genau. Also ich weiß ja nicht, was sie ihr zahlen, ne? Aber ich glaube, es ist nicht genug.
Ich glaube, dass du, um diesen Job zu bekommen bei Ward, zumindest einen Abschluss hast, der es dir ermöglicht, danach noch irgendwo einen Job zu bekommen.
Ja, genau.
Ne? Also deswegen keine Gnade, nee, kein Mitleid für Ashley. Das ist sie selbst schuld. Und jetzt kommt die nächste Szene und ich weiß, dass jetzt Thomas abnerden wird und sich freuen wird, deswegen bitte.
Genau, wir sehen einen Lego-Stop-Motion-Film. Du, yay. Großartig. Der Ryan ist total talentiert und er hat einfach kurzerhand Blindside nachgespielt im Lego-Stil. Ich war total begeistert. Beste Folge von The Boys, super Save.
Ja, ich fand es halt interessant, wie lange sie wirklich auf diesem Stop-Motion-Film verweilen. Und er erzählt ja Blindzeit nach, was ich in der Hinsicht ganz ulkig finde, weil wir wissen ja, dass Stormfront auch zuguckt.
Ja, genau. Ja, also es verfestigt da so ein bisschen, was wir vorhin schon gesagt haben, ne? Also die drängen sich beide halt zwischen Ryan und Becca und zwar physisch sogar, also sie stellen sich ja zwischen die beiden.
Ja.
Genau, und ja, he's old enough, quasi Dinge zu entdecken, unter anderem Wardland. Da war mir sofort klar, okay, das sehen wir tatsächlich vielleicht noch. Und man muss sich das so vorstellen wie Disneyland mit Superhelden.
Ja.
Genau, also Homelander will ihnen halt die Welt bringen und beibringen. Und Becca passt das natürlich gar nicht, weil sie ihn ja immer vor allem beschützen wollte. Weil er ja was Besonderes ist, das weiß sie auch wenn sie die Kräfte irgendwie so ein bisschen verheimlichen möchte und natürlich auch Ryan da auch nicht zu bringen möchte, diese auszuprobieren. Und versucht dann halt Homelander zu überzeugen, das in Ruhe zu lassen. Und das war wirklich eine schöne Szene, also schauspielerisch auch sehr, sehr schön gemacht, weil diese Verzweiflung, die da ist und die Angst, also diese Angst und Verzweiflung gleichzeitig, das ist da richtig schön rübergekommen. Das gefällt mir.
Eine, wirklich eine sehr schöne Szene. Kann ich nur beipflichten. Und ich freue mich irgendwie so, weil wir haben jetzt 3/4 geschafft der Folge. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich dachte mir dann irgendwie, warte mal. Irgendwie, das ist schon The Boys, das merkt man schon deutlich. Aber irgendwie fehlt doch noch so ein bisschen der totale Exzess. Und das Schöne ist, den bekommen wir gleich. Und dann aber volle Kanne.
Genau, es fehlte noch so eine schöne Explosion quasi. Ne?
Ja, also jetzt nicht nur auch Gewalt, sondern auch so typische Momente, wo ich denke so, what the fuck? Und dazu kommen wir gleich. Also jetzt jeder, der jetzt gelangweilt ist, Leute, gebt uns noch 3-4 Minuten, dann geht's los.
Dann geht's ab,
ja.
Abgehen tut es tatsächlich schon bei der nächsten Szene, weil Butcher hat ja einen Auftrag angenommen. Ja. Und wir wissen dann auch gleich, wie dieser Auftrag aussieht. Und zwar ist er auch bei Vogelbaum. Und der wird auch reingelassen. Das habe ich nicht verstanden. Also ich hätte Butcher nicht reingelassen, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, Vogelbaum ist ja auch so ein Verhandlungsexperte. Und ganz ehrlich, sitzt im Rollstuhl. Ich glaube, wenn Butcher in das Haus rein will, dann geht er halt rein. Ne? Also ist es, glaube ich, besser, ihnen Einlass zu gewähren und ihnen eine schöne Tasse Tee anzubieten, die er übrigens sehr schön trinkt. Du hast es passend bezeichnet, wie trinkt wie ein Maniac, das stimmt wirklich. Also was Homelander seine Milch ist, Billy Butcher sein Tee.
Das stimmt, ja.
Was dann auch gut zusammenpasst, Tee und Milch ist ja teilweise sehr lecker. Also Earl Grey mit Milch ist was Feines.
Ja.
Und sie quatschen halt. Ne? Und er will halt wissen von Vogelbaum, wie war Homelander denn so?
Übrigens schon der Auftakt dieser Begegnung, dieses Teetrinkens ist ja großartig, weil Butcher ja diesen Stuhl ganz langsam zu ihm hinschiebt, ja. Mit einem furchtbaren Ton. Ja, wie Butcher halt ist. Nett.
Ne? Ja. So. Er will auf jeden Fall auch, dass Vogelbaum bei dieser, was ist, Senatsanhörung, nenne ich es mal, aussagt.
Also vor dem Kongress.
Vor dem Kongress, genau. Das habe ich, genau. Und ob er damit Erfolg hat, wir werden es in dieser Folge noch erfahren. Ich sage nur so viel. Vogelbaum wäre besser mal zu Hause geblieben. Okay. Jetzt geht's endlich weiter mit der Rettungsaktion von Starlight.
Vielleicht noch ganz kurz dazu, bevor du jetzt weiterspringst. Wichtig ist ja dann noch zu erwähnen, dass wir kennen ja Butcher und seine Methoden. Und das wird hier nochmal ganz klar deutlich, weil Vogelbaum dann nochmal sagt, nee, kann ich nicht machen, weil meine Familie sonst in Gefahr. Und Butcher sagt dann, nee, die ist jetzt gerade in Gefahr. Ja. Entweder du machst es oder ich töte deine ganze Familie.
Ist er nicht ein netter Mensch, der Butcher?
Ja, der Butcher, ich mag den. Ich würde mit denen ja auch gerne mal trinken gehen.
Ja, wobei in den Comics ist er halt echt noch krasser. Wirklich krass.
Okay.
Also wirklich krass. Also ich fand ihn in den Comics, also in der Serie finde ich ihn ja irgendwie schon sympathisch. Ja, auf seine eigene Art und Weise. Auch wenn ich ihn jetzt nicht als Freund haben möchte. Aber in den Comics ist er wirklich echt noch psychopathischer, soziopathischer. Da gibt's echt ein paar richtig üble Szenen. Aber gut. Ich find's gerade so geil, dass ich derjenige bin, der jetzt die Comics kennt und am Tagwissen prahlen kann. Das ist sonst immer umgekehrt.
Ja, stimmt, ja.
Okay, jetzt aber. Starlight wird gerettet. Lamplighter und Yui sind im Konferenzraum und wir erinnern uns, in diesem Konferenzraum steht ja so eine Statue von den Seven. Und Lamplighter ist ein bisschen, ja, enttäuscht, sauer, dass er halt eben aus diesem Statuenkonstrukt halt entfernt wurde und dafür jetzt Starlight drin ist. Und dann kam etwas, was?
Bitte? Genau, er ist halt dann tatsächlich gestorben, wie er gelebt hat, für die Flamme.
Ja, er zündet sich nämlich an. Und
da war ich überrascht. Also damit habe ich nicht gerechnet. Also wir wussten ja, dass Lamplighter so ein bisschen vielleicht jetzt nicht mehr auf der Lebensseite steht, ja. Ne? Und er so das Gefühl hat, oh, ich lebe hier nur noch vor mir hin, aber alles ist kacke so. Aber irgendwie hatte man ja gedacht, diese Ansprache von Yui mit von wegen fuck the wife, ne, führt nochmal dazu, dass er halt da nochmal so, doch so ein bisschen Power hat. Ja.
Ich war auch überrascht, aber ich dachte mir auch so, eigentlich ist es doch noch der ungünstigste Moment.
Ja, total. Also aber es hat dazu geführt, dass Starlight entkommen kann.
Ja, aber trotzdem, ich fand's seltsam. Ich hatte damit gerechnet, dass Lamplighter diese Staffel nicht überleben wird. Aus einem einfachen Grunde, nämlich ist es halt der Darsteller, ist Sean Ashmore. Und ich weiß nicht, ich glaube, den hat man hauptsächlich verpflichtet, weil er halt eben in X-Men mitgespielt hat.
Ja.
Und ich fand auch, dass Lamplighter jetzt nicht so viel gebracht hat. Also, es gab ein paar interessante Szenen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es schade finde, dass wir jetzt keinen Lamplighter in den Boys haben. Also weil, weiß nicht, ich glaube, das hätte dann noch mehr Zoff gebracht.
Wir werden ihn auf jeden Fall nicht vermissen.
Nein, das stimmt. Also war eine nette Figur, keine Frage, aber er ging mit einem Glimmen, um es mal so auszudrücken. Und wir kennen die Serie.
Wobei ich die Ashmores ja ganz gerne habe tatsächlich. Aber naja, vielleicht sehe ich sie irgendwann anders mal wo.
Ja, stimmt. vielleicht ja auch in einem Rückblick in Staffel 3, wer weiß, da kann auch einiges kommen. Also wir kennen The Boys und man kann sich denken, wenn sich jemand komplett in Flammen setzt, dann ist das sehr brutal. Und Yui hat eben auch ein Problem. Denn er braucht ja seine Finger, um die Türen zu öffnen. Und da muss also irgendwie die Hand ab. Und Yui schafft es tatsächlich, mit ein bisschen Anstrengung die Hand zu entfernen, ist aber auch davon wenig begeistert.
Ja. Genau, also Lamplight ist ein Haufen Kohle. Übrigens ist es auch geil, wie Yui das noch kommentiert mit Fuck you, man. Ja. genau, aber das hätte er gar nicht machen müssen, weil die Hand braucht er nochmal, aber Starlight kommt ja dann tatsächlich auch hochgefahren. Die ist ja irgendwie im 42. Stock, glaube ich. Dann kommt dann in den 99. hochgefahren. Und bevor sie aber auf Yui trifft, kommt Black Noir.
Ja, und Black Noir ist einfach mal ein Ass-Kicker. Und das stellt er hier auch wieder unter Beweis. Allerdings bekommen Yui und Starlight unerwartete Hilfe von Queen Maeve, die es schafft, Black Noir auszuschalten. Und zwar mit seinem Kryptonit. Ja, Black Noir hat Kryptonit. Und ich fand's großartig, was sein Kryptonit ist. Weil es etwas ist, was eigentlich, sag ich mal, normale Menschen halt kennen. Nämlich, er hat eine Nussallergie. Und Queen Maeve schiebt ihm, also sie entfernt den unteren Teil der Maske. Also wir sehen nicht sein komplettes Gesicht. Wir sehen halt nur, es scheint ein weißer Mensch zu sein. Das war ja am Anfang der Staffel so ein kurzes Thema, wo Homelander gesagt hat, dass Black Noir überhaupt keine Ethnie angehört. Also wir wissen zumindest, er ist nicht schwarz. Und dann schiebt sie ihm halt eben so einen Nussriegel ins Maul. Und sofort ringt er nach Luft und holt so ein Pen raus, so ein Spritzenpen. Wie heißen die Dinger nochmal?
Ja, so für anaphylaktischen Schock, ne?
Ja,
also
genau, diese man kennt's ja, diese Spritzenpens. Und dann tritt Queen Maeve den auf Seite und damit hätten sie Black Noir erstmal ausgeschaltet.
Das ist so eine skurrile Szene insgesamt. Ja. Ich habe mir die zweimal oder dreimal, glaube ich, sogar angeguckt und dachte so, was zur Hölle? Das ist so von wegen, hier, ess mal ein bisschen. Ja. Und zack, ist er halt aus. Übrigens habe ich das komplett gegenteilig empfunden, dass er kein Weißer ist tatsächlich. Also man sieht ja viel Narbengewebe auch so, also ist nicht ganz klar so. Mhm. Aber dass er jetzt weiß sein soll, aber tut letztendlich natürlich auch nicht viel zur Sache.
Ja, vollkommen egal, ja.
Ja, weil er hat ja sowieso immer seinen Anzug an.
Ich glaube auch, dass der Darsteller irgendwie auch etwas dunkelhäutiger ist, aber wie gesagt, vollkommen egal, aber ich fand es halt ganz interessant, weil Homelander ja da am Anfang der Staffel drauf eingegangen ist. Nichtsdestotrotz, tolle Szene.
Ja.
Weil die Action auch stimmt und die Auflösung einfach so toll ist, weil wie kann man Black Noir stoppen? Und wir haben ja schon gesehen, dass in dieser Staffel es versucht worden ist mit Bomben und Fallen und Vortäuschungen und es hat nicht geklappt. Ganz und gar nicht. Ich meine, der hat ja auch einen Feuersbrunst überlebt, gleich am Anfang der Staffel. Und was ist es? Womit kann man ihn stoppen? Mit Nüssen.
Ja.
Das ist doch, das war ein großartiger Moment, den ich sehr gefeiert habe, definitiv.
Es ist auch total interessant, dass Maeve dann da auftaucht und hilft. Mhm. Das war ja auch ein langer Weg, ja, tatsächlich, bis jetzt Queen Maeve da irgendwie zu bereit ist, sich auch ganz klar gegen Ward und auch ganz klar gegen Homelander zu positionieren. Sie sagt aber dann auch, nee, ich komme nicht mit, ich bleibe hier. Also das ist auch erstmal so der Bruch. Also man hätte ja vielleicht die Idee gehabt, dass sie auch auf die Seite der Boys wechselt, wo dabei dann irgendwann mehr Superhelden mit Kräften quasi da existieren als andere. Genau, und dann holt Yui gleichzeitig dann noch Starlights Mom raus. Und sie treffen sich dann auch wieder, also Starlight und Yui. Und das Aufeinandertreffen fand ich irgendwie sehr süß. Also die haben wirklich eine tolle Chemie einfach zusammen.
Ja, irgendwie auch. Ich merke jedes Mal bei der Serie, wenn die beiden irgendwie interagieren, ist es immer so lieb, so knuddelig, so. Da fühlt so man sich selbst glücklich irgendwie dabei.
Genau, so als völliger Gegenkontrast zu dem Rest irgendwie.
Ja. Das stimmt. Boah, ich frage mich gerade, ob die in Staffel 3 vielleicht so einen weiblichen Gegenpart zu Billy Butcher finden. Das könnte interessant werden. Ja, gut. Dann hätten wir diese Highlight-Szene hinter uns gebracht und haben noch drei oder vier Szenen vor uns?
Drei,
okay. Ja, dann machen wir mal die nächste Szene.
Genau, wir wissen ja schon, dass Maeve unter anderem ja Schokoriegel waren es, glaube ich, vermarktet, hätte ich was gesagt, aber ihr Name halt draufsteht. Ja. Es gibt aber auch die Brave Maeve Lasagne, geiler Name übrigens.
Ja.
Und bei Bäcker zu Hause gibt es nämlich Essen, und zwar Fertigessen, Fertiglasagne, egal. Genau, und eigentlich will sie Essen machen und geht dann zurück, voller Freude zu ihrem Sohn und Stormfront und Homelander. Und die beiden haben Ryan die Wahrheit gesagt, über alles. Ja. Und das führt halt dazu, dass es einen Bruch gibt zwischen den beiden. Und natürlich, Ryan fühlt sich halt verraten, ist ja klar. Ne? Also seine ganze Welt bricht zusammen, alles ist eine Lüge. Wem kann er denn überhaupt noch trauen? Das fand ich auch von dem Ryan-Darsteller, also von dem kleinen Jungen, tatsächlich auch sehr, sehr gut umgesetzt. Also insgesamt alles, was jetzt so folgt. Bis auch vielleicht das Ende dann irgendwann. Aber tatsächlich, das fand ich richtig gut.
Ja.
Und er haut dann ja auch raus von wegen, I hate you. Ne? Also
ja.
Macht das auch nochmal ganz deutlich.
Und man merkt, dass Homelander mimisch diesen Sieg feiert. Und Stormfront findet es auch ziemlich gut. Und genau. Ich liebe es einfach, diese beiden zu hassen.
Ja. Sie hauen dann ab und damit steht Becker dann ganz alleine da.
Ja, und damit verlassen wir Becker für diese Folge auch und sind jetzt bei Mallory, ne?
Genau, ja.
Und da sind halt alle Boys da und ja, Mother's Milk hält noch so einen Vortrag. Jetzt nichts Besonderes, wie ich fand, aber es ist halt Mother's Milk, deswegen gerne.
Ja, also alle bereiten sich quasi darauf vor, dass sie jetzt soweit alles geschafft haben. Ne? Butcher hat auch bekannt gegeben, dass das geklappt hat mit Vogelbaum, dass er mit auftritt und bereiten sich quasi mental auf ihren Sieg vor.
Ja.
Genau, Butcher besucht dann nochmal seine Mom. Die Szene war aber auch eher so.
Ja, komm, die letzte Szene, zack, komm bitte. Also,
ja,
also,
genau.
Also weil jetzt, also jetzt.
Jetzt geht's nämlich ab, genau.
Ja, weißt du, wie hart es war, dir nicht das zu erzählen, was da passiert jetzt?
Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen, ja.
Wobei, wir sind jetzt erst nochmal wieder bei dieser Kirche, The Church oder
Collective
Church.
Genau, wir haben quasi so eine Nachrichtensendung, wo bekannt gegeben wird, dass Eagle the Archer exkommuniziert wurde von der Collective Church, ne?
Ja.
Und die Begründung ist halt einfach sehr geil, weil er mit einem Freund Eagle and Deer gespielt hat.
Mhm. Also, dass er homosexuell ist.
Ja. Ne? Ja. Schön Verkleidung und sonstigen.
Ja, das geht natürlich nicht. Das ist natürlich ganz, ganz böse. Ja, Deep und A-Train schauen dann weiter die Nachrichten und diese Kongressanhörung wird auch dann die Nachrichten übertragen. Und da muss ich mal kurz auf diesen Honest-Trailer zur ersten Staffel eingehen, der vor einiger Zeit erschienen ist, wo sie ja wirklich sagen, dass die Serie oft damit arbeitet, dass plötzlich was in den Nachrichten läuft. Und da haben sie nicht Unrecht. Aber irgendwie, ich stört es mich nicht.
Es funktioniert ja auch sehr gut. Und sie nutzen das ja auch, um Szenenübergänge zu machen. Und die machen sie wirklich toll. Das gefällt mir einfach.
Ja. Und dann sehen wir halt diesen Bericht live vom Kongress, die Anhörung. Und ja, Vogelbaum taucht tatsächlich auf. Und man sieht, Homelander ist wirklich nicht begeistert. Und dann stellt der Chef der Anhörung die erste Frage. Und während er diese erste Frage stellt, explodiert jetzt sein Kopf. Also aber wirklich aus dem Nichts, ganz ehrlich.
Ja.
Wer dachte, dass diese Kopfexplosion in der ersten Folge plötzlich war, das ist plötzlich, was jetzt passiert. Weil es gibt wirklich so, bam, Kopf weg. Und der nächste, was? Und dann Vogelbaum, Kopf weg. Shockwave, das war's mit seiner Karriere bei der Zeit, würde ich sagen.
Kopf weg. Genau, zack, Kopf weg.
Irgendwann explodieren wirklich gefühlt dutzende Köpfe. Es hat mich ein bisschen erinnert an das Ende von dem ersten Kingsman, mit dem Unterschied, dass im Kingsman ja da so bunte Farben dann rauskommen und bei The Boys ist es halt eben Hektoliter Blut.
Ich habe diese ganze Szenerie gefeiert. Ne? Also schon geil, wie Vogelbaum reinkommt und Homelander nicht begeistert ist. Und du siehst, also der sollte nicht Poker spielen.
Ja.
Weil trotzdem, dass er da eigentlich nur steht und gerade ausguckt, denkst du dir, boah, gleich explodiert er. Und also ich war total gespannt, was jetzt passiert. Und ich dachte mir schon, dass irgendwas schief geht. Mhm. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Vor allen Dingen, also nicht damit, dass so viele Köpfe explodieren.
Ja.
Also du hast ja wirklich dann Butch, ne? Und also das ist ja auch wirklich Also danach in dieser Folge, also Folge 8, die dann kommt, ne, habe ich auch nur noch ständig darauf gewartet, dass irgendjemand der Kopf explodiert.
Ja. Es war vielleicht gut, dass sie dieses Feuerwerk der Kopfexplosion wirklich so spät in der Staffel machen, weil ansonsten wirklich die ganze Zeit war das explodier.
Genau, explodier. Ja. Wann explodiert wieder einer? Ja, also das ist schon, also das ist wirklich eine krasse Szene, einfach sehr brutal, sehr blutig und es ist auch geil, wie Stormfront und Homelander da drin stehen und sich denken so, was soll ich jetzt hier tun? Was ist denn hier los? Was soll das?
Ich find's auch toll, dass du halt siehst, dass Billy the Butcher halt nicht panisch ist oder so, sondern einfach nur angepisst. Einfach nur
richtig sauer wird, genau. Ja, und damit endet die Folge.
Ja, damit endet die Folge, die, obwohl sie, wie wir schon gesagt haben, die schwächste Szene in der Staffel beinhaltet, finde ich sie echt immer noch stark, weil du hast das Ende, was großartig ist. Du hast diese Rettungsaktion, die einfach auch spaßig ist. Du hast die Wiedervereinigung von Starlight und Yui. Du hast Queen Maeve, das ist sehr interessant. Deswegen auch hier für mich ganz klar eine super Folge, bis auf diese Vater-Sohn-Szene, die aber, glaube ich, auch nur 4-5 Minuten einnimmt. Ne?
Ja, genau. Also die nimmt nicht viel Zeit ein. Das ist übrigens, glaube ich, auch vielleicht sogar die kürzeste Folge der Staffel.
Kann sein.
Weil die geht irgendwie nur 47 Minuten, da war ich auch überrascht.
Okay.
Und genau, aber trotzdem insgesamt, also das Feuerwerk am Ende ist natürlich grandios. So, also da war ich hin und weg und dachte mir so, okay, eigentlich war ich gestern auch total müde, ich habe sie gestern geguckt. Ja. Aha, und dachte mir so, boah, nee, jetzt kannst du nicht noch einen Tag warten und dann später irgendwann weitergucken. Deswegen habe ich dann auch direkt die Folge 8 noch hinterhergeschoben. Ja. Genau, und es hat sich total, also die Folge war wirklich gut, es hat Spaß gemacht und ich gebe dir recht, und das hatten wir ja auch vorhin besprochen gehabt, aber diese Vater-Sohn-Geschichte, die hätten sie irgendwann mal anders, irgendwann outgesourced, vielleicht auf einem Weg irgendwo hin oder so, wie bei der Tante. Das hat ja auch sehr gut funktioniert, ne? Als Roadtrip oder sowas. Aber das war irgendwie nicht so toll. Aber ich hatte total Bock auf die letzte Folge.
Ja, und über die reden wir dann nächste Woche, beziehungsweise später.
Genau, ihr hört sie dann die nächste Woche. Wir sprechen vorher schon drüber. Wow.
Ja, weil wir haben die zweite Staffel schon komplett gesehen. Wow. Ja. Drum jetzt bitte an thomas@moviebreak.de. Dankeschön. Ja, es war mir eine große Freude, mit dir
ebenfalls
dieses Recap zu machen, also diese Folge. Wir haben ja noch eine Folge und ich verspreche euch eins, Leute da draußen, die letzte Folge, meine Fresse.
Ja.
Da könnt ihr euch freuen.
Ich habe jetzt schon Bock drauf, über diese ganzen Szenen zu reden.
Ja.
Da ist wirklich viel passiert.
Ja. Okay, dann entlasse ich dich jetzt erstmal zur Abmoderation.
Ah, ich dachte, du entlässt mich komplett.
Nein, Freund, das musst du jetzt noch machen.
Genau, also wenn ihr ebenfalls Gedanken zu der Folge habt, dann schreibt es doch in die Kommentare, sagt uns auch, was ihr vielleicht für diese Vater-Sohn-Beziehung denkt oder auch zu anderen Dingen, die passiert sind. Ansonsten das Obligatorische, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und vielleicht sind wir bis dahin ja auch endlich auf Amazon Music und Audible. Das zieht sich nämlich gerade, Amazon braucht wohl ein bisschen, bis wir die uns freigeschaltet haben, aber vielleicht ist das ja ein paar Wochen soweit. Von daher guckt gerne mal rein, ansonsten findet ihr uns natürlich auch überall anders, bei Spotify, Deezer etc. pp. Lasst auf jeden Fall immer ein Like da, das ist total wichtig.
Ja.
Und dann sage ich schon mal Tschüss.
Ja. Ich will noch sagen, dass ich letztens Langeweile hatte und mal geguckt habe, wo man unseren superben Podcast überall hören kann, abseits von Spotify, Deezer und was ich wo. Und ich habe viele, viele Podcast-Seiten gefunden, wo man diesen Cast bekommen kann, von denen ich noch nie zuvor gehört habe. Aber ja. Wir sind überall. Okay.
Wir sind überall.
Danke fürs Zuhören. Danke dir, Thomas, für deine Zeit. Und danke, liebe Bettschwere, die uns beide jetzt eilt. Wir gehen jetzt ins Bett.
Ja.
Und euch da draußen eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Tag, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.